True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Wie er nachher verhaftet war, da bin ich mit einem Polizeibeamten hingefahren zu dieser Stelle, wo das gebrannt hatte. Und da haben wir merkwürdige Sachen entdeckt, die wir dann nachher auch alle eingesammelt haben. Es waren zum Beispiel so von Koffern diese Ecken, diese Metallschutzdinge, den waren von höchstwahrscheinlich so von so einem Korsolett oder was, diese Stäbe. Das war da alles in diesem, na, ich kann sagen, im Scheiterhaufen, da haben wir dann alles rausgeholt. Ich sah, und da liegt eine Leiche drin. Ich sah, ich kann nichts essen. Ich habe den Leichengestank in der Nase. Ich kann nicht.
Was wir hier gerade gehört haben, ist ein Mitschnitt aus der ARD-Doku Die großen Kriminalfälle, der Blaubart von Fehmarn. Die Doku ist von 2004 und der Fall, um den es sich dreht, der spielt schon Ende der 60er, Anfang der 70er. Rabea, ich habe dir hier mal ein Foto mitgebracht von einem Mann. Beschreib doch mal, ja, was siehst du da für einen Mann?
Ja, Sven, ich sehe hier einen Mann, ich würde sagen mittleren Alters, der hat so ein bisschen Locken, aber kurze Haare, eine Brille auf, so ein leichtes Schmunzeln vielleicht und eigentlich sieht der ganz nett aus, wie so ein Nachbar, so ein normaler Typ auf der Straße, würde ich sagen.
Ich finde, er hätte auch gut so zum Beispiel so Fernsehmoderator sein können in den 70ern, finde ich, wenn man ihn so sieht.
Ja, er sieht auch recht gepflegt aus, wie jemand, der einen ganz guten Job hat, sage ich mal, vielleicht gutes Geld verdient.
Genau.
Ich weiß gar nicht, hat er einen Anzug an da drauf?
Ja, er hat einen Anzug an, so einen braunen Anzug. Also die Frisur ist auch ein bisschen so 70er Jahre. Ne? Aber genau, das ist ein Mann, der sich wirklich sehr gut kleidet und sehr auf sein Äußeres achtet. Und so war auch sein Auftreten. Denn das Foto, was ich gerade gezeigt habe, ist allerdings eine Aufnahme vor Gericht. Das heißt, er ist nicht wirklich so ein netter Nachbar, sondern da steckt was anderes dahinter. Aber sein Auftreten war genauso. Sehr vornehm, äußerst charmant. Also er hat zum Beispiel vor Gericht seine Anwältin Rosen mitgebracht zum Geburtstag, ihr gratuliert. Er hat der Richterin angeboten, wenn er denn dann freigesprochen ist, eine Weltreise mit ihr zu machen. Also so ein Gentleman von Welt, möchte man sagen. Doch das war er nicht. Der Mann heißt Arvid Imjela und war der Blaubart von Fehmarn. Das ist die Bezeichnung für einen bekannten Verbrecher aus den 70er Jahren. Und mit dem Fall werden wir uns heute beschäftigen. Und was ich jetzt schon verraten kann, es wird da auch noch eine Beziehung zu einem zweiten großen Verbrechen geben.
Damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck. Ich bin Rabea Ozol und mit mir am Mikrofon ist wieder mein Kollege Sven Wede.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Sven, wir haben heute keinen Gast, sondern du bist quasi mein Gast und wirst uns den Fall von dem Blaubart von Fehmarn erzählen.
Richtig.
Als du den Fall vorgeschlagen hast, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen, also ich wurde erinnert an Captain Blaubär. Das war so das Erste, woran ich denken musste.
Bei dem Wort Blaubart.
Ja, ja, genau. Der Blaubart von Fehmarn. Fehmarn ist ja auch eine Insel, ist am Meer. Und da habe ich irgendwie so sofort Captain Blaubär assoziiert. Was natürlich Quatsch ist, weil Captain Blaubär viel zu nett war, um in unserem Podcast Erwähnung zu finden.
Genau.
Und dann habe ich mal gegoogelt, warum es eigentlich Blaubart heißt und was es damit auf sich hat.
Und es ist was ganz anderes als ein Captain Blaubär, ne?
Absolut. Wobei es trotzdem auf eine erfundene Geschichte zurückgeht, sagen wir mal so. Und zwar auf ein französisches Märchen aus dem 17. Jahrhundert. Ende 17. Jahrhundert ist das entstanden in Frankreich. Und jetzt weiß ich nicht, Sven, ob du mal Französisch gehabt hast in der Schule oder so. Oder
ja,
das
ich glaube so 5. bis 10. Klasse oder so. Ist aber lange, lange her.
Ja, ich hatte kein Französisch, sondern Spanisch. Ich werde jetzt aber mal versuchen, trotzdem den Namen des Märchens richtig auszusprechen. Du kannst mich dann gerne korrigieren. Ich würde sagen, es heißt La Barbe Bleue.
Ich finde, das klingt sehr richtig.
Okay.
Ganz wunderbar.
Falls da etwas schlauere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die da Gegenteiliges behaupten würden, die dürfen das gerne kritisieren, aber nee, das.
Sie können das ja in Lautschrift in die Kommentare.
Genau, wir schreiben das. Genau, wir schreiben das nochmal rein. Genau, und dieses Märchen, da geht es um einen Mann mit einem blauen Bart. Das wurde später, also kam das nach Deutschland und dann wurde eben daraus der Blaubart. Und in diesem Märchen ging es eben um den Blaubart, der war ein reicher Mann und der hat die Neugier seiner Frauen getestet. Und zwar hat er seiner Frau immer gesagt, ja, ich bin jetzt mal auf Reisen für ein paar Wochen und du hütest hier das Haus, aber geh mal nicht in den Keller. Und die Frau ist dann natürlich trotzdem in den Keller gegangen. Es gab auch einen Schlüssel für den Keller, mit dem sie dann die Tür aufgeschlossen hat und hat sie da ja die toten Ex-Ehefrauen ihres Mannes gefunden. Und da war sie natürlich schockiert und hat gedacht, oh Gott, hätte ich das mal bloß nicht gemacht, hat versucht, das zu vertuschen. Aber der Blaubart ist ihr trotzdem auf die Schliche gekommen und hat sie dann eben für ihre Neugier auch ermordet. Und dann kam sie zu den anderen Frauen und der Blaubart hat sich die nächste Frau ins Haus geholt. Und da gibt es verschiedene Varianten natürlich von dem Märchen, aber das ist so der Kern. Und es gibt auch verschiedene Deutungen über die Moral des Märchens. Aber eine ist auf jeden Fall, dass man beziehungsweise die Frau nicht so neugierig zu sein hat.
Das ist ja eine ziemlich mittelalterliche Moral.
Ja, zumindest eine sehr veraltete. Blaubart, dieser Begriff, hat sich aber durchgesetzt und wird auch heutzutage noch verwendet für Frauenmörder. Also zum Beispiel auch Fritz Honka, der in den 1970er Jahren in Hamburg Prostituierte ermordet hat, der wurde auch unter anderem als Blaubart bezeichnet und natürlich eben auch unser Verbrecher, der Blaubart von Fehmarn.
Genau. Damit hast du es gesagt, wir haben es mit einem Frauenmörder zu tun. Und dieser bekam dann eben später durch die Zeitung, ich glaube es war vorrangig die Bild-Zeitung, die ihn dann als erstes den Blaubart von Fehmarn genannt hat. Ich würde aber mal mit der Geschichte ganz früh anfangen, nämlich tatsächlich mit der Geburt von Arvid Imjela. Er ist 1929 geboren in Köslin, was im heutigen Polen liegt. Und er hatte eine sehr schwierige Kindheit. Die Eltern haben sich getrennt. Er durfte kein Gymnasium besuchen, obwohl er wohl das Zeug dazu gehabt hätte. Er kam dann in ein polnisches Arbeitslager, aus dem er später fliehen konnte. Und dann kam es so zu ersten kleineren Straftaten. Er hat Schwarzmarktgeschäfte betrieben in der Nachkriegszeit. Er hat sich gefälschte Papiere besorgt, in denen er dann einen anderen Namen hatte. Und in denen er dann auch plötzlich Abitur und Studium hatte. So hat er verschiedene Geschäfte gemacht, meist illegale unter diesem falschen Namen und ist 1952 dann zum ersten Mal aufgeflogen. Er kommt für 2 Jahre ins Gefängnis und dieser Gefängnisaufenthalt wird eigentlich zum Wendepunkt in seinem Leben. Denn er macht da das erste Mal Bekanntschaft mit der Astrologie.
Da musst du uns jetzt kurz nochmal sagen, Astrologie, das ist ja nicht zu verwechseln mit der Astronomie.
Nein, das hat nichts zu tun mit Kunde von Planeten und Sternen. Es geht vor allem um Horoskope. Also darum in dem Sinne dann schon mit den Sternen, aber mit den Sternen und den Sternzeichen jemandem die Zukunft vorherzusagen.
Also das, wenn man so eine Klatschzeitung aufschlägt und da steht dann hier 2024 wird dein Jahr. Weil genau. Die Sterne stehen super und
genau, so
es
läuft's.
Kann alles nur gut gehen. Glück in der Liebe, Glück im Spiel.
Ganz genau. Er wird sogar, also er wendet sich an den Astrologenverband und wird Diplom-Astrologe. Das klingt natürlich nach einem richtig tollen Titel. Aber dass da doch sehr viel Humbug und Charlatanerie dahinter steckt, sieht man dann daran, dass er sich ein Schreibautomat kauft. Das ist so eine Lochmaschine, hieß das früher. Damit konnte man tatsächlich so halbautomatisch Textbestandteile erstellen.
Also sozusagen die KI des 20. Jahrhunderts.
Ja, vielleicht so ein bisschen so.
Oder der Nachkriegszeit.
Es hat ihm auf jeden Fall die Arbeit sehr erleichtert und er konnte so massenweise Horoskope erstellen. Und das Geschäft lief aber damals in den 60ern wirklich sehr gut. Also die Leute haben sich sehr für Horoskope interessiert. Und so konnte er davon leben. Und er war dann später noch verheiratet, sogar 17 Jahre lang. Und hat halt mit seinen Horoskopen zwar schon die Leute betrogen, aber konnte davon eigentlich ganz gut leben. Und es kam erstmal nicht zu weiteren Straftaten. Zumindest sind keine weiteren bekannt. Bis es dann zur Trennung von seiner Frau 1967 kam.
Weißt du, warum die sich getrennt haben und hatten die Kinder?
Nein, soweit ich weiß, hatten sie keine Kinder. Der Trennungsgrund ist auch nicht bekannt, aber man weiß, dass sie sehr, sehr jung geheiratet haben. Also
sie war jung und er wahrscheinlich, weil jetzt 1967, hast du gesagt, haben sie sich getrennt. Da war er dann ja schon Ende 30, naja gut, 17 Jahre verheiratet, dann hat er auch früh geheiratet, aber sie war noch jünger als er.
Genau, er war damals 21 und sie war 16 oder 17, okay. Ne? Also sehr junges Paar. Und sie sind aber wohl in Freundschaft auseinandergegangen, also die haben auch später immer noch Kontakt gehabt. Sie hat auch später ihm immer noch mal geholfen, ne? Aber jetzt nicht bei seinen Verbrechen, sondern war aber so weiterhin in Kontakt mit ihm.
Wann kam denn dann der Moment, also wir wissen ja, dass er noch deutlich schlimmere Verbrechen begangen hat, als nur Leute mit Horoskopen zu betrügen. Wie kam die Entwicklung zustande? Kam das dann nach der Trennung?
Genau. Es kam zur Scheidung. Und jetzt war er zwar weiterhin Astrologe, aber er war ja sozusagen nicht mehr verheiratet und er lernte als Astrologe Frauen kennen. Vor allem Frauen, die Probleme hatten und sich an ihn gewandt haben und sich Rat von ihm als Astrologen erhofft haben. Und das ist der Moment, wo er eigentlich vom Betrüger zum Serienmörder wird.
Aber dazwischen liegt ja noch ein großer Unterschied, ne? Also sich, sag ich mal, Vertrauen zu erkaufen von den Leuten und jemanden umzubringen. Und was für einen Grund hat er denn gehabt?
Ja.
Vielleicht erzählst du uns mal von dem ersten Opfer, wie es dazu gekommen ist.
Ja, ich würde vorher sogar noch kurz was erzählen. Es ist nämlich tatsächlich so, es gibt kein psychiatrisches Gutachten, was das erklärt. Aber ich glaube, wenn man seine Lebensgeschichte sieht, kann man trotzdem ganz gut erahnen, wie es zu diesem Wandel gekommen ist. Denn getrieben wird er bei seinen Taten später vor allem von Geldgier. Also wirklich, er möchte das große, teure Leben und dafür braucht er Geld. Gleichzeitig trägt er so eine Empathielosigkeit und Skrupellosigkeit in sich, die er wahrscheinlich auch früher schon immer gehabt hat. Aber jetzt ist das erste Mal die Situation, wo er halt als Astrologe die Möglichkeit hat, an Geld zu kommen, indem er mordet. Und diesen Schritt zu gehen, scheint für ihn kein schwieriger Schritt gewesen zu sein. Also von daher, glaube ich, ist es vielleicht einfach die Gelegenheit, die bisher fehlte, die jetzt aber da ist.
Ja, dann kannst du uns ja jetzt erzählen, wann er denn wirklich das erste Mal die Gelegenheit hatte.
Richtig, also Imjela ist jetzt ungebunden, er ist weiterhin Astrologe und in diesem Zusammenhang lernt er die 47-jährige Annemarie Schröder kennen. Es ist das Jahr 1967. Die Frau eines Frankfurter Kaufmanns ist gerade geschieden, also in einer Lebenskrise sozusagen. Und auf eine Annonce von dem Astrologen Imjela hin bestellt sie ein Horoskop bei ihm. So lernen die beiden sich kennen. Sie verliebt sich relativ schnell in ihn und es dauert nicht lang und schon zieht er zu ihr und ihrer Mutter in ihre Villa. Der geschiedene Ehemann, der bis dahin auch noch da wohnte, muss dann ausziehen und die Frau Schröder erklärt ihrem Ex-Mann, dass er dann in Zukunft alle Fragen mit Herrn Imjela zu klären hätte, weil der jetzt sozusagen so etwas wie ihr Lebensberater geworden ist.
Und gleichzeitig aber auch ihr Partner.
Ja, auf jeden Fall verspricht er ihr die Heirat wohl. Und Also die werden sicherlich zusammen gewesen sein, wobei das nicht so ganz genau aus den Unterlagen hervorgeht. Aber da ist wohl eine Heirat mal vorgesehen zwischen den beiden.
Und ansonsten hat er sich dann um das Vermögen gekümmert von ihr, aber auch von ihrer Mutter wahrscheinlich. Die haben dann alle zu dritt in dem Haus gewohnt. So muss man sich das vorstellen.
Genau, also er sozusagen kommt mit seinem Auftreten, mit seinem Charme, mit seinem Wissen, was er zumindest vorspielt, auch von finanziellen Dingen zu haben. Er sieht immer von Geschäften, die er macht. Und so geht es halt schnell, dass er einzieht bei der Annemarie Schröder und ihrer Mutter und die beiden so richtig wie in seinen Bann geraten. Und jetzt beginnt sozusagen sein grausames Spiel. Er überredet sie, ihr Haus zu verkaufen und dass sie zu ihm in ein Bungalow auf Fehmarn ziehen.
Also jetzt sind wir auf Fehmarn angekommen.
Genau, jetzt kommt die Verbindung zur Insel Fehmarn. Und die Frau Schröder und ihre Mutter, die machen das auch. Sie verkaufen die Villa, ziehen nach Fehmarn und sie machen noch einen sehr großen Fehler. Sie geben ihm nämlich die Generalvollmacht über ihr Vermögen. Und das ist im Grunde genommen dann sowas wie ihr Todesurteil.
Jetzt muss ich noch mal einmal fragen, Sven. Du hast ja gesagt, dass unser Blaubart in Köslin in dem heutigen Polen, aber was ja damals zu Deutschland gehörte, oder? Da ist er geboren.
Ja, genau, sozusagen genau. Nach dem Krieg, ne? Genau. Mhm.
Und diese Annemarie Schröder ist ja jetzt die Tochter eines Frankfurter Kaufmanns. Das heißt, die Reise brachte ihn dann nach Frankfurt zu ihr, oder wo haben die zusammen gelebt?
Na, er ist nachher nach Berlin ist er nochmal gegangen zwischendurch. Okay. Ne? Und er hat dann im Sauerland noch gelebt. Und als sie dann das Horoskop ihm bestellt und sich kennengelernt haben, dann ist er vorübergehend mit in die Villa nach Hessen gezogen.
Und dann hatte er ja aber bereits ein Bungalow auf Fehmarn. Oder was für eine Verbindung hatte er zu der Insel? Wie ist das?
Soweit ich weiß, hat er den da angemietet. Er war auch Jäger und hatte da oben eine Jagdpacht. Ob das jetzt ungefähr zeitgleich war, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war er da wohl schon häufiger. Und es gibt auch Vermutungen, dass er diesen Bungalow schon mit dem Hintergedanken angemietet hat, dass er dort vielleicht seinen ersten Mord begehen wird.
Aber das weiß man nicht so genau.
Nein, man weiß es nicht genau. Allerdings ist es so, dass der lag recht einsam, wohl mit einigen anderen Bungalows, die allerdings die meisten nur in der Saison bewohnt waren, sodass es außerhalb der Saison dort ziemlich einsam war. Und er hat dann einige Zeit lang oder die meiste Zeit sogar ganz alleine.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Exkurs nach Fehmarn machen. Du arbeitest ja auch in unserer Lokalredaktion Ostholstein.
Ja.
Du kennst ja Fehmarn, wie es heute ist, aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal so einen kleinen Einblick geben für die Leute, die vielleicht noch nie auf Fehmarn waren. Was ist das für eine Insel? Wo liegt die? Ist das da sehr ländlich?
Ja, also Fehmarn liegt ja quasi, wenn man von Lübeck aus die Lübecker Bucht hochfährt, kommt man direkt darauf zu. Es geht über die berühmte Fehmarn-Sundbrücke, die auch immer gerne Kleiderbügel genannt wird, über den Sund dann auf die Insel, die übrigens den Spitznamen Sonneninsel hat, weil dort sehr viele Sonnenstunden sind. Zumindest im Vergleich zu Lübeck. Und wenn man dann weiter ans Ende der Insel fährt, kommt man nach Puttgarden, von wo dann die Fähre hinüber nach Dänemark fährt.
Das kennen vielleicht einige schon eher.
Genau, dort wird später die Belttunnel dann geben, der wird ja gerade gebaut. Ja, aber man kann sagen, Fehmarn ist schon eine wirklich eher große Insel, sehr ländlich geprägt. Und der Ort, wo er gelebt hat, ich meine, dass es in der Nähe von Marienleuchte gewesen wäre, also sehr weit oben im Norden, da gibt es schon wirklich sehr kleine Dörfer und es ist teilweise an einigen Stellen wirklich sehr einsam. Und da ist jetzt nicht so ein großer Trubel, wie kann man sich nicht vorstellen, wie in Timmendorfer Strand an der Promenade.
Das ist heute noch so und das wird damals wahrscheinlich dann auch nicht anders gewesen sein.
Richtig, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen einsamer und ländlicher gewesen sein.
Okay, gut. Das heißt, wir wissen jetzt ungefähr so ein bisschen, an welchem Ort wir uns befinden oder an welchen Orten das Ganze spielt. Wie ging es denn jetzt weiter? Er hat ja die Generalvollmacht bekommen von Annemarie Schröder und ihrer Mutter. Das heißt, die beiden waren ihm finanziell komplett ausgesetzt. Sie hatten ja auch kein eigenes Haus mehr, das hatten sie verkauft. Und sie sind mit ihm in den Bungalow nach Fehmarn gezogen.
Richtig. Und die Mutter der Annemarie Schröder, die ahnt wohl schon, dass da etwas nicht stimmt, denn es gibt einen Brief, den sie ihrer Tochter schreibt, die, als sie gerade auf Kur ist. Und in diesem Brief schreibt sie, sinngemäß zitiert, wird der Arvid Imjela noch Interesse an dir haben, wenn kein Geld mehr da ist. Also sie merkt schon, dem geht's ums Geld. Nur, sie schickt diesen Brief niemals los, sondern sie versteckt ihn unter ihrer Matratze. Als Annemarie Schröder zurückkommt, ist die Mutter bereits verschwunden. Imjela tischt ihr irgendeine Geschichte auf, wo sie sein könnte, findet eine Ausrede oder so, dass sie zunächst nicht misstrauisch wird. Wir haben jetzt die Jahreswende 1968-69 und es ist Weihnachten. Und da passiert Folgendes. Am ersten Weihnachtstag soll nämlich eigentlich Imjela bei Nachbarn zum Kaffee trinken kommen mit Annemarie Schröder und ihrer Mutter. Die sind dort eingeladen und erscheint auch, allerdings sind da beide Frauen schon nicht mehr mit dabei. Er erzählt dann dem Paar, wo sie eingeladen sind, dass die beiden spontan abgereist wären. Vermutlich waren sie da aber schon tot. Eine ältere Dame aus dem Ort erinnert sich, dass wenige Tage zuvor Annemarie Schröder bei ihr angerufen hat und dass es so etwas wie Streit zwischen ihr und Imjela gab, beziehungsweise die Beziehung irgendwie am Kriseln war, und sie hat diese ältere Dame gebeten, ob sie nicht zusammen essen gehen wollen, weil sie einfach mal raus müsste. Und die Dame hat dann, sie wusste ja nicht, worum es ging und wie das Ganze enden würde, hat dann noch zu ihr gesagt, ach Mensch, heute passt mir das nicht so gut, lassen Sie uns ein anderes Mal essen gehen. Und im Nachhinein hat sie das sehr bedauert, weil sie vermutet, dass in dieser Nacht dann Annemarie Schröder getötet wurde. Denn von da an war sie verschwunden. Es gab dann noch das Ereignis an Heiligabend, dass Imjela eine Kühltruhe bestellt hat, die dann auch tatsächlich noch Heiligabend geliefert wurde. Er hat gesagt, es liegt daran, dass er so viele Hasen geschossen hat. Angeblich. Vermutet wird, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt beide Frauen schon tot waren, dass er sie in die Kühltruhe gelegt hat und später die Leichen oder die Leichenteile dann auf der Insel oder im Meer entsorgt hat.
Okay, das heißt, da waren dann nach Weihnachten, also nach Weihnachten war klar, beide Frauen sind nicht mehr da. Hat man je herausgefunden, was aus ihnen geworden ist?
Also es kommt ja später zum Prozess und man kann wirklich davon ausgehen, dass sie von ihm getötet wurden, dass die Leichen wahrscheinlich zerteilt wurden und dann wie gesagt, vergraben oder versenkt. Aber nein, man hat die Leichen nie gefunden.
Trotzdem, das hast du mir schon im Voraus verraten, Sven, ist Annemarie Schröder auf eine relativ gruselige Weise, würde ich sagen, später noch einmal aufgetaucht.
Das ist richtig. Nur leider halt, wie gesagt, nicht lebend.
Aber auch scheinbar nicht als Leiche, weil da hast du ja gerade gesagt, dass die nicht gefunden wurde.
Nein, es geht um ein Gemälde von ihr. Da müssen wir jetzt einen Sprung machen, eigentlich nur wenige Wochen nach dem Verschwinden der beiden Damen, nämlich an den 21. Februar 1969. Da lernt Imjela die 24-jährige Ulrike Roland kennen bei einem Jagdessen. Das findet nicht auf Fehmarn statt, sondern er hat noch so eine Penthouse-Wohnung in einem Hochhaus in Rheinbeck. Muss ich das vorstellen, das ist ein riesiges Hochhaus. Und er hat ganz oben eine Wohnung mit irgendwie, ich glaube, 8 Zimmern und mehreren Balkonen. Also wie so ein Loft sozusagen. Oder wie so ein Penthouse. Und auf jeden Fall hat er ein Jagdessen bei Freunden, Bekannten und dort lernt er sie kennen. Und die junge Frau, er liegt auch sofort seinem Charme, verliebt sich gleich, ganz schwer. Es gibt da, sie hat da dem Abendblatt, dem Hamburger Abendblatt, mal ein Interview gegeben und da habe ich ein paar Zitate mitgebracht. Und die lese ich jetzt mal vor. Es war Liebe auf den ersten Blick. Arvid beeindruckte mich wie kein Mann zuvor. Groß, breitschultrig, randlose Brille, sehr männlich, sehr ruhig, sehr überlegen. Eine glänzende Erscheinung. Wir aßen, tranken und redeten die ganze Nacht. Er war einfach der Mann für mich. Also Ulrike Roland war sehr begeistert von ihm. Sie sagte noch, er schien wohlhabend zu sein. Er tat so geheimnisvoll, hatte sehr gepflegte Manieren und war sehr gebildet. Und so hat er sie schon nach ganz wenigen Tagen plötzlich einfach gefragt, willst du mich heiraten? Und sie hat auch gleich ja gesagt. Und das schon mal die verlobt.
Das ist ja wirklich eine krasse Geschichte, zumal sie ja 24 war damals und er war ja schon 1969 40 Jahre alt.
Genau.
Also deutlich älter.
Richtig, aber sie war so, ja, so begeistert von ihm und seiner Art, dass sie sofort zugestimmt hat und sie ist dann auch bei ihm eingezogen in diese Penthouse-Wohnung und da entdeckte sie, als sie in die Wohnung kam, ein Gemälde.
Damit sind wir wieder bei Annemarie Schröder.
Genau, denn auf dem Gemälde war das Porträt von Annemarie Schröder gemalt in einem Kleid und der Ulrike Roland fiel auf, dass das so ein unheimliches Gemälde war. Ich glaube, man sagt, bei der Mona Lisa soll das auch so sein. Sie sagte, egal wo sie sich im Raum befand, sie hatte immer das Gefühl, dass diese Frau sie anguckte. Und Imjela erzählte ihr, dass es sich bei dem Porträt um ein Bild von Angelique handele, seiner früheren Verlobten, die leider ganz tragisch beim Autounfall gestorben wäre. Und er berichtet sie auch, dass da noch ein paar Kleider im Schrank wären von ihr und Ulrike Rohne probierte den an und sollte dann davon auch welche tragen oder durfte welche davon tragen, wovon sie dann auch zumindest anfänglich Gebrauch gemacht hat oder sie anprobiert hat. Ja, und in Wahrheit war das Gemälde von seinem Mordopfer, was bei ihm in der Wohnung hing.
Das klingt in meinen Ohren schon wirklich ein bisschen schräg. Ich meine, gut, Ulrike Roland wusste ja jetzt nicht, dass das von dem Mordopfer die Sachen sind, aber allein, dass er ihr sagt, sie soll die Kleider seiner verstorbenen Verlobten anziehen und sie tut es dann auch. Ich finde, das zeigt schon auch, wie er sie manipuliert haben muss. Also, weil das ja schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, seltsam ist, würde ich sagen.
Ja.
Wenn man jetzt sich mit jemandem verlobt und der sagt, ja, hier zieh mal die Kleider meiner verstorbenen Ex-Verlobten an. Puh.
Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, man darf es nicht missverstehen. Ich würde es, hab so verstanden, dass es nicht so war, dass er wollte unbedingt, dass sie das anzieht. Also, dass da irgendwie sowas wie so ein gruseliger Fetisch hinterstand oder sowas, sondern eher, dass er so unbedarft war, dass es ihm kein Anliegen war, sozusagen die diese Dinge, die sozusagen ja eigentlich ja auch das Mordopfer zu beseitigen alle, sondern dass er so selbstsicher war, dass da halt noch das Bild war und die Kleider. Ach so. Und er doch sagte, Mensch, kannst du ja anziehen, wenn du möchtest, sondern eher so, also ich würde fast in Anführungsstrichen was wie sorglos im Hinblick auf seine eigene Tat war.
Also ihm fehlte so komplett die Emotionalität. So für ihm war das egal, irgendwie so, ja, ich habe da noch so die Sachen, kannst du anziehen, also so rum eher, okay. Ja, gut.
Genau,
das ist natürlich nochmal ein anderer Blick auf die Dinge.
Genau.
Zeigt ja auch nochmal, wenn man das weiß, was er getan hat, das wusste ja Ulrike nicht, aber wir wissen das ja jetzt, zeigt das ja auch wirklich nochmal so seine Skrupellosigkeit.
Richtig, und halt diese Empathielosigkeit. Ne? Ich finde, das ist ein ganz guter Beleg dafür.
Jetzt könnte man ja denken, dass Ulrike Roland sein nächstes Opfer sein würde, aber war sie ja gar nicht, oder?
Nein. Seine Verlobte war nicht gleichzeitig sein nächstes Opfer, aber durch Ulrike Roland lernte er ihre Tante, Tante Ilse Ewels hieß die Dame, und deren Tochter Urte aus Celle kennen. Und diese Tante war sehr vermögend und wir ahnen es, Imjela bot sich sogleich als Berater an. Es gab häufige Besuche bei der Tante und ihrer Tochter. Und am Anfang waren sie noch gemeinsam da und dann ist Imjela aber auch alleine häufiger zu der Tante gefahren, auch ohne Ulrike davon zu erzählen. Und er hat dann unter dem Vorwand, er wäre geschäftlich unterwegs und so weiter, sich dann dahin begeben und offenbar da dann der Urte auch einen Heiratsantrag gemacht, was wohl auch sehr positiv aufgenommen wurde. Also
von der Urte.
Ja, auch da war es und ihrer Mutter, die waren sofort begeistert von ihm, hat die wirklich um den Finger gewickelt. Die waren, ich erinnere mich an eine Stelle aus der Doku, wo zu hören war, dass die Tante ganz stolz erzählt hat, dass es eine große Heirat geben soll in der Schweiz. Und also er hat ihm auch jede Menge Geschichten erzählt und die dachten auch, also was für ein toller Mann.
Und dass er aber gleichzeitig noch mit Ulrike verlobt war, das hat die jetzt nicht interessiert und ihn auch nicht und Ulrike auch nicht, oder gab es da irgendwie Streitigkeiten? Weil ich meine, er kann doch nicht einfach zu der Tante gehen und zu der Cousine und der dann auch einen Heiratsantrag machen.
Ich glaube, er hat das sehr geschickt eingefädelt, dass er die Familie getrennt hat, sozusagen einen Keil dazwischen getrieben hat. Er hat nämlich Ulrike erzählt, dass ihre Tante behauptet hätte, sie hätte ja schon sehr viele Liebschaften gehabt. Und das war in den 70er Jahren dann schon eher so was Skandalöses. Das wollte man nicht, dass das jemand über einen sagte.
Vor allem als Frau.
Genau. Und so kam es dann dazu, dass da der Kontakt sozusagen immer weniger wurde und es ja zum Streit zwischen der Tante und der Ulrike kam, beziehungsweise da eine gewisse Stille eingetreten ist und die nicht mehr so miteinander zu tun hatten. Er aber sehr wohl dort weiterhin hingefahren ist, auch ohne das Wissen von Ulrike. Ich glaube, man muss dazu auch nochmal sehen, dass das eine andere Zeit war, dass es damals wirklich so war, also Ulrike Roland war ja zum einen sehr jung und damals war diese Rollenbilder zwischen Mann und Frau nochmal ganz andere. Ich glaube, der hat sich da auch gar nicht groß gerechtfertigt, wohin fährt. Der hat einfach gesagt, er fährt jetzt geschäftlich weg und da ist sie auch nicht auf die Idee gekommen, da mal nachzufragen. Also, und er hat ihr auch wirklich abstruse Geschichten erzählt. Ich habe noch gefunden, irgendwo, dass sie mal berichtet hat, dass er ihr auch mal erzählt hat, er wäre auch für den Geheimdienst tätig und deswegen müsste er manchmal seltsame Dinge tun und da solle sie mal dann lieber nicht weiter nachfragen. Und das hat sie so akzeptiert. Sie hat selber später mal gesagt, sie weiß, sie war halt da sehr jung und war da einfach sehr gutgläubig. Das wäre ihr später nicht mehr passiert, aber damals ist es halt so gewesen. Sie hat ihm das alles geglaubt und so auch nicht mitbekommen, wie er diesen Kontakt zu ihrer Tante und deren Tochter so sehr weiter verengt, dass er schließlich auch dort für die als Berater tätig wird und sich um die Finanzen kümmert.
Damals war es ja auch so, dass Frauen zum Beispiel ja auch lange Zeit noch gar nicht arbeiten durften ohne das Einverständnis ihres Mannes. Und es war klar, der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau hat sich ums Haus zu kümmern, um die Kinder zu kümmern. Finanzen waren da vielleicht gar nicht so im Zuständigkeitsbereich der Frauen. Und dann war es vielleicht für die auch klar, okay, da ist jetzt ein Mann, der kümmert sich halt darum und wir als Frauen haben da nicht viel zu melden.
Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich also ein Verbrechen, so wie es hier abgelaufen ist, wahrscheinlich heute kaum noch so möglich wäre. Weil, also, dass man so schnell jemandem vertraut und das Ganze, die ganze Kontrolle über sein Vermögen übergibt.
Aber das würde ich vielleicht gar nicht unbedingt so sagen, weil, also dass das nicht so passieren kann heute mehr. Denn es gibt ja auch heutzutage zum Beispiel Heiratsschwindler, die ja auch dann sich jemanden suchen, den heiraten oder auch sich nur verloben und auch wirklich diese Person dann ausnehmen. Da gibt es ja sowohl Frauen als auch Männer, die das machen. Und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, dass jetzt, wie in unserem Fall, unser Blaubart von Fehmarn, die Frauen ja wirklich, also der hat ja deren ganzes Vertrauen bekommen. Die waren ihm ja wirklich komplett verfallen. Die waren auch verliebt in ihn, so wie die Ulrike. Gut, sie war jetzt nicht das Opfer, aber es hat ja dazu beigetragen, seine Beziehung zu Ulrike, dass er das alles so machen konnte auch. Und dann auch die Urte und auch die Ilse, also alle fanden ihn ja toll, wie auch immer er das geschafft hat. Und dadurch hatte er ja überhaupt die Möglichkeit, diese Menschen so zu manipulieren. Und ich glaube, das schaffen Leute heute auch noch. Da braucht es kein anderes Frauenbild oder so, kein anderes Rollenverständnis für. Ich glaube, das funktioniert heute noch genauso. Denn in dem Moment, wo so starke Emotionen im Spiel sind, das kennt ja wahrscheinlich jeder, wenn man frisch verliebt ist, dann gibt's nur diese eine Person für einen und man möchte am liebsten die ganze Zeit mit dieser Person verbringen. Und was dann die Person sagt, mach doch mal dies, mach doch mal das, dann ist man ja erstmal vielleicht gewillt, das zu tun, auch um die Person vielleicht auch glücklich zu machen oder zufriedenzustellen. Man vertraut der Person und tut dann so Dinge. Und das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, sieht man ja hier auch. Ist ja nicht so, er kommt und zack, sofort hat er die Generalvollmacht, sondern es passiert ja Stück für Stück. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und irgendwann hängt man dann drin in dem System. So, ja. Und ist dieser Person dann komplett ausgeliefert.
Also, du hast wahrscheinlich recht, man sagt ja auch, Liebe macht blind. Und,
ja, nicht umsonst sagt man das.
Ne? Genau, also da sind sicherlich Gefühle eine ganz große, spielen eine ganz große Rolle. Und wahrscheinlich hat ihm einfach nur die damalige Rollenverteilung ist sozusagen leichter, noch leichter gemacht, dann sozusagen auch die Kontrolle über die Finanzen zu übernehmen.
Ich könnte mir auch vorstellen, so damals waren vielleicht diese Frauen dann auch nicht so, zumal sie auch sehr jung waren, noch gar nicht so gebildet, in Anführungszeichen nicht von Schulbildung, sondern die kannten sich vielleicht auch nicht so damit aus. Also wie verwaltet man so ein Vermögen oder sowas? Gut, das kann ich jetzt spekulieren, aber könnte ich mir halt vielleicht auch vorstellen, dass sowas dazu dann noch beigetragen hat, das zu begünstigen. Na, dass dann jemand kommt, der sagt, ich weiß, wie das geht, so hier, ich mach das jetzt, ich regel das für euch, ihr braucht euch um nichts zu kümmern, und der ist noch charmant und nett und so. Und dann zack, zack, geht das. Na.
Genau, und so war es hier jetzt auch. Er hatte also dann doch relativ schnell wieder die Generalvollmacht. Und wir ahnen schon, was das bedeutet. Er brauchte die beiden dann natürlich nicht mehr. Und es geschah Folgendes, dass er zu Ulrike Roland sagte, er würde gerne mal so eine kurze Trennung auf Zeit mit ihr haben. Also eine kurze Auszeit von der Beziehung. Sie soll doch mal vielleicht vorübergehend zu ihren Eltern ziehen und könne dann ja später wieder zusammenziehen. Und auch das nimmt sie damals relativ klaglos hin und ist damit einverstanden, willigt ein und zieht also kurzzeitig aus der gemeinsamen Penthouse-Wohnung in dem Hochhaus. Als sie dann wenige Wochen später zurückkehrt, findet sie die Wohnung verändert vor. Denn sie sieht dort einen Barschrank. Ja, das ist also ein Schrank, den man so aufklappt und sind da so Gläser, na, wo man dann Getränke mixen kann. Und dieser Barschrank kennt sie eigentlich von ihrer Tante Ilse Ewels und wundert sich natürlich, warum steht der plötzlich jetzt hier in der Wohnung. Doch auch hier hat ihm Jela wieder sofort eine Begründung parat. Er sagt, er hätte ihn der Tante abgekauft, weil die sei jetzt auf eine große Weltreise gegangen, zusammen mit ihrer Tochter. Und warum sich denn nicht freue, sie mochte den Barschrank doch schon immer und ja, das hat sie dann auch tatsächlich so geglaubt. Und natürlich waren die Tante und ihre Tochter nicht auf einer großen Weltreise, sondern man muss sich vorstellen, damals gab es ja auch noch nicht so die Kommunikationsmöglichkeiten wie heute. Da war nichts mit Handy, WhatsApp.
Ja, ständig mal irgendwelche Bilder auf Instagram gepostet,
genau.
Wo man wieder sich gerade aufhält.
Richtig, ja, das heißt,
gab es alles nicht und auch nicht mal schnell anrufen oder so.
Genau, die waren sozusagen auf Weltreise und damit waren sie erstmal verschwunden. Ja, in Wahrheit wird es wohl so gewesen sein, dass er die Ilse Ewels und ihre Tochter ermordet hat. Man weiß es nicht genau, also man weiß, dass er sie ermordet hat, aber man weiß nicht genau, wo, wahrscheinlich in dieser Wohnung. Deswegen sollte Ulrike Roland auch nicht da sein. Aber sie waren zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mit relativ hoher Sicherheit bereits tot.
Außer Ulrike Roland, vermisst denn irgendwer die beiden oder schöpft da Verdacht? Die werden ja noch andere Angehörige, Bekannte, Nachbarn gehabt haben.
Jein. Also es ist so, dass es gibt jetzt keine weitere Familie, wo jetzt jemand wirklich hinterher ist oder da den Verdacht hat, dass was passiert sein könnte. Die Geschichte mit der Weltreise nimmt ihm die meisten ab. Und es fragen auch nicht allzu viele nach. Es gibt tatsächlich eine Szene mit Nachbarn, die beobachten, wie er im Garten der Tante, also der Frau Ewels, Dinge verbrennt, unter anderem auch persönliche Sachen. Und auch da, also einmal überlegen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit er da einfach im Garten dann zum Beispiel vielleicht ein Fotoalbum verbrennt.
Auch aber so offensichtlich, ne?
Genau.
Er scheint da ja auch sich richtig sicher zu sein, dass ihm da keiner was kann.
Das hat man häufiger manchmal bei solchen Tätern tatsächlich. Und er erzählt da auch, dass die auf Weltreise gegangen sind und ihn damit beauftragt hätten, diese Dinge zu verbrennen. Aber da ist sozusagen schon, dass das erstmal jemand skeptisch wird, aber es kommt trotzdem nicht dazu, dass jetzt die Polizei verständigt und ermittelt wird. Weiterhin geht man davon aus, die beiden sind auf großer Reise. und er kümmert sich in der Zeit um das Geld.
Aber was heißt denn kümmern? Gibt er das aus? Legt er das an? Verwahrt er das?
Na, er möchte es sicherlich gerne ausgeben und dafür möchte er nämlich das 150.000 D-Mark vom Konto der Ilse Ewels auf sein Konto, auf das des Generalbevollmächtigten, überwiesen werden. Und um das zu erreichen, schreibt er Briefe im Namen von Ilse Ewels, die er dann an die Bank schickt, mit der Aufforderung, diesen Betrag zu überweisen.
Und klappt das? Kommt er damit durch? Damals war das ja nicht so wie heute mit Online-Banking. Ich gehe mal schnell online rein, mache ein paar Überweisungen. Damals musste das ja alles wirklich noch direkt über die Bankangestellten laufen. Hat er Erfolg damit?
Nein. Jetzt haben wir nämlich die Situation, dass das erste Mal jemand skeptisch wird, und zwar ein Bankmitarbeiter. Und jetzt geschieht Folgendes. Jetzt kommt nämlich diese Geldgier zum Tragen und Imjela wird langsam sauer und erhöht den Druck, schreibt immer mehr Briefe, droht mit dem Anwalt, alles immer im Namen von der Frau Ewels.
Und der Bankmitarbeiter, der hat sich erstmal einfach geweigert oder hat der schon eine Anzeige gemacht oder wie ist der damit umgegangen?
Nein, der hatte die Polizei noch nicht benachrichtigt, sondern hatte erstmal dann gefordert, sie müsste dann selbst vorstellig werden und hat das quasi aber erstmal verweigert. Und als die Briefe dann aber immer drohender werden, kommt da doch irgendwie ein komisches Gefühl, als wenn da was mit diesem Generalbevollmächtigten nicht stimmt. Und dann werden mal diese Unterschriften untersucht. Und es kommt heraus, dass der Arvid Imjela zwar vielleicht ansonsten gut darin ist, Menschen zu manipulieren, aber nicht besonders gut darin ist, Unterschriften zu fälschen. Denn diese Unterschriften, die sehen zwar ganz genauso aus wie Unterschriften, die Frau Ewels schon mal geleistet hat. Aber eben, und das ist der Knackpunkt wirklich ganz genau, hat sich nämlich mehrere Originalunterschriften von ihr besorgt und dann pauscht er quasi immer mal wieder die eine oder andere ab, mal den Vornamen, mal den Nachnamen, mal mixt er das, aber halt immer so, dass es genau hundertprozentig die gleiche ist. Und die Wissenschaft sagt, die sich, also die Schriftsachverständigen, dass es das eigentlich nicht gibt. Es gibt eigentlich keine Unterschrift, die sind zwar immer gleich, aber nie zu 100%.
Ich würde mal sagen, jeder, der mal mit so einem Plastikstift irgendwo an der Kasse hat unterschreiben müssen, wenn er mit EC-Karte bezahlt hat, weiß das.
Ja,
dass die eigene Unterschrift nicht immer gleich aussieht.
Nee, also da könnte man bei mir tatsächlich alle möglichen Namen rauslesen. Aber selbst die mit dem Kugelschreiber hat immer in Nuancen Unterschiede. Und da es hier welche gibt, die sich wirklich auf die Millimeter genau gleichen, kommt relativ schnell raus. Da hat wohl jemand die sozusagen, ja, ich glaube, durchgepauscht.
Ja, mit einer Schablone so gearbeitet wahrscheinlich.
Genau,
na, ordentlich Schablone, aber so einer Vorlage.
Und so kommt das erste Mal ein Verdacht auf, dass man es hier vielleicht mit einem Betrüger zu tun hat. Vom Mord ist hier noch gar nicht die Rede. Es geht erstmal um einen Betrugsverdacht. Daraufhin fährt die Polizei zu dieser Wohnung in Rheinbeek. Und die gehen auch rein, durchsuchen das, finden aber niemanden vor. Und als sie dann gerade wieder los wollen, kommt unten Arvid Imjela mit Ulrike Roland an. Und sie laufen quasi der Polizei direkt in die Hände und so können sie ihn verhaften. Und man muss wirklich sagen, das war ein Riesenglück. Also wäre die Polizei 10 Minuten später oder besser gesagt 10 Minuten früher gegangen, hätten sie ihn verpasst. Und er wäre wahrscheinlich weg gewesen, denn man hat später gefunden, er hatte schon, also die beiden wollten ein paar Sachen holen, dann direkt nach Schweden und er hatte wohl auch schon Tickets für eine Reise nach Südamerika gebucht.
Und da wollte er Ulrike auch mitnehmen?
Das weiß ich nicht genau, also vermutlich wollte er sie mitnehmen. Später beim Prozess war es so, dass die Richterin gesagt hat, also wahrscheinlich hing es einfach davon ab, wenn sie Verdacht geschöpft hätte, wenn sie in dem Weg gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich keine Skrupel gehabt, sie auch zu beseitigen. Aber erstmal wollte er wohl mit ihr zusammen fliehen. Und so war es.
Wurde sie denn auch mit festgenommen oder wusste sie irgendwas von diesen Plänen?
Also, sie glaubte ja tatsächlich, dass ihre Tante auf Reisen wäre, aber die Polizei wusste natürlich erstmal nicht, ob sie damit drinsteckt. Und tatsächlich wurde sie am Anfang mitverhaftet. Und dann aber nach 3 Wochen wieder freigelassen, weil man dann nachher gemerkt hat, okay, sie wusste wirklich nicht, was dahinter steckt, wo sie sogar mal für ihn nach Schweden geflogen ist und der Briefe dann im Namen ihrer Tante eingeworfen hat. Aber sie hatte
im
immer...
Im Namen ihrer Tante, von der sie selber dachte, dass die auf Weltreise ist.
Ja, ich weiß nicht genau, wie er das eingefädelt hat, ob er ihr gesagt hat, dass das andere sind, oder ob er damit ihrer Tante, ob er ihr gesagt hat, sie tut damit ihrer Tante einen Gefallen. Also er hatte ja immer eine Geschichte oder Ausrede parat. Und sie hat das offenbar damals auch nicht besonders hinterfragt. Das hat sie ja selber dann später auch mal gesagt, dass sich da einfach nicht so einen Gedanken gemacht hat. Für sie war das, sie war jung, sie ist das erste Mal geflogen, das fand sie spannend, dass sie da mit dem Flugzeug und hat da nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, es liegt da immer da, sie hätte es ihm auch niemals zugetraut, dass da irgendwas Bösartiges hintersteckt.
Ihr gegenüber war wahrscheinlich auch eher so ein netter Typ. Und das hat sie ja auch so beschrieben, dass sie wirklich so komplett beeindruckt war von ihm. Und er war so charmant und so nett und gut aussehend und das alles.
Ja, sie hat auch später mal gesagt, sie hat das nicht zusammengekriegt, diese Person, die sie kannte und die sie dann im Gerichtssaal gesehen hat und von der sie ganzen Taten erfahren hat, dass es für sie wie zwei Menschen waren. Also von da hat sie es tatsächlich nicht in Frage gestellt. Sie wurde mitverhaftet, aber dann die Polizei relativ schnell rausgefunden. Nein, sie hat nichts mit dem Betrug zu tun.
Das heißt, die Polizei lässt sie dann wieder frei, aber ihn ja nicht. Richtig. Und da wird weiter ermittelt. Hat er denn irgendwas gesagt, als er festgenommen wurde? Hat er irgendwas gestanden? Oder wie sind sie ihm dann auf die Schliche gekommen?
Gestanden hat er erstmal nicht, aber sie hat mir erstmal weiter ermittelt. Und im Zuge dieser Ermittlung finden sie in seinem Auto eine Kleiderbürste. Also sowas, womit man sich so die Fussel von einem Jackett machen kann. Und diese Kleiderbürste war ein Werbegeschenk einer Fimaraner Firma. Und das wurde quasi immer an einer Tankstelle für Stammkunden wurde das ausgegeben. Und so entdeckt die Polizei, dass es da eine Verbindung zwischen Imjela und dieser Insel gibt. Und finden auch relativ schnell raus, dass er da eine Jagdpacht hat und dass er da regelmäßig an den Wochenenden ist. Er ist auch bekannt auf Fehmarn als der Millionär, der mit dem Sportwagen herumfährt und da sozusagen auch bei den Schützen ist und halt jagdlich sehr aktiv ist. Also die kennen ihn da schon alle auf der Insel, aber jetzt weiß halt auch die Polizei, da gibt es eine Verbindung.
Und dann fährt sie wahrscheinlich erstmal dahin, oder?
Richtig, denn natürlich geht es zwar immer noch um Betrug, aber langsam stellen sie sich natürlich auch in die Frage, wo ist denn die Ware, Ilse Ewels, und wo ist ihre Tochter? Irgendwas stimmt da ja nicht. Und so fahren sie dahin und sprechen schließlich als erstes mit dem Tankwart damals, wo es dieses Werbegeschenk gab. Und dieser Tankwart, der kannte Imjela ganz gut. Also er hat ihm auch schon mal beim Umzug geholfen, hat gelegentlich immer mal kleinere Jobs für ihn übernommen.
Also die kannten sich privat, nicht nur über die Tankstelle.
Ja, ich würde sagen nicht, ja, es waren jetzt keine engen Freunde, aber halt auch so, weißt du, so wenn man so immer kleiner Jobs, der hat sich da um seine Autos gekümmert und dann mal einen Job gekriegt und
so wie es ist auf dem Dorf. So, man kennt sich, man hilft sich mal aus und jeder kennt irgendwie jeden.
Ja, so und aber auch ein bisschen der Herr Millionär, der vergibt hier so kleine Auftritte, ne, da kann man sich ein bisschen was dazu verdienen.
Da gab's was zu holen bei dem.
Ja, also ja, genau, nicht in dem Sinne von was zu stehen, aber der hat halt einfach Geld und macht nicht alles selber. Na, und da kann man sich dann für was dazu verdienen. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, der dann ganz interessant wird. Denn in dem Gespräch mit dem Tankwart erzählt er, dass er bei einem früheren, also einem Job für Imjela, ihm geholfen hat, eine Grube auszuheben. Und zwar eine Grube, eine sogenannte Ludergrube. Das ist so ein jagdlicher Begriff. Das ist ein Platz, da werden so Tierkadaver eingebuddelt, um andere fleischfressende Tiere anzulocken, die man dann bejagen, die man dann schießen will. Und dabei sollte ihm helfen, da hat er dann weiß nicht, 100 Mark für gekriegt und daran erinnert er sich und da wird die Polizei natürlich hellhörig bei dem Thema Grube.
Ich nehme an, dann fährt die Polizei dahin und guckt sich diese Grube selber mal an, oder?
Ja, aber sozusagen sofort. Also ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, habe, gleich nach diesem Gespräch fahren sie mit dem Tankwart, der zeigt ihnen dann, wo das ist. Das heute ist da eine Wiese, aber das ist so ein kleines Wäldchen, Knick unter Holz. Und er zeigt ihnen dann den Platz und dann graben sie noch gemeinsam und dann entdecken sie aber schon, dass da alles andere als die Kadaver drin liegen. Ich will ja nicht ins Detail gehen, aber es ist so, man findet dort Leichenteile von zwei Frauen, unter anderem zwei Rümpfe. Man findet nicht die kompletten Leichen, aber eben Teile davon. Dann ist es natürlich so, dass sofort die Untersuchungshaft von Imjela verlängert wird und er dann natürlich wegen Mordverdachts im Gefängnis bleibt.
Und ich könnte mir vorstellen, das sind dann die Leichen von Ilse und Urte.
Ja, das wird später herausgefunden, dass es Teile der Leichen von Ilse Ewels und ihrer Tochter Urte sind. Die fehlenden Teile hat man genauso wie die anderen beiden Leichen nie gefunden.
Okay, das heißt, von Annemarie Schröder und ihrer Mutter war da auch in dieser Grube nichts zu finden.
Es ist, die bleiben verschwunden. Man stellt natürlich, also die Polizei stellt dann natürlich den Verdacht her oder die Verbindung zwischen diesen beiden verschwundenen Frauen und Annemarie Schröder und ihrer Mutter, weil man natürlich dann merkt, das ist der gleiche Ablauf, ne? Also da wird etwas, muss was Ähnliches passiert sein. Und so haben sie natürlich schnell den Verdacht, dass diese beiden Frauen auch ermordet wurden. Und sie durchsuchen auch die ganze Insel mit Spürhunden, aber sie finden keine weiteren Leichenteile.
Der Mann, den wir ganz am Anfang von der Folge gehört haben in der Aufzeichnung, die du uns mitgebracht hast, Sven, war das der Tankwart eigentlich?
Ja, genau.
Ja, da hatte der das ja so geschildert mit den Leichen.
Ja, genau, wie er diesen Leichengeruch drin hat und dann am Anfang noch mitgegraben hat und sich dann lieber schnell zurückgezogen hat. Und dann
würde das heute auch noch so passieren, dass da so ein Zeuge dann der Polizei hilft, da so Leichen auszugraben?
Das
kann ich mir kaum vorstellen.
Habe ich mich tatsächlich auch gefragt, glaube ich nicht. Dass das heute, würde man wahrscheinlich nur zeigen, wo diese Grube ist und dann dürfte man sich der nicht mehr nähern.
Dann würde wahrscheinlich auch alles abgesperrt werden und so,
genau,
oder?
Ja, also das war damals vielleicht noch ein bisschen simpler sozusagen.
Das muss ja auch für den echt heftig gewesen sein, dann so plötzlich herauszufinden, okay, ich habe hier diese Grube gegraben, wo jetzt die Leichen drin liegen.
Ja, ich glaube, das war für den auch sicherlich sehr heftig und belastend. Mir fällt vielleicht noch eins, was du davor gefragt hast. Wahrscheinlich hat es sich natürlich auch geändert, so wie es gab ja damals keine DNA-Spuren und so weiter, die man hätte kaputt machen können,
stimmt,
weil man hatte das ja noch gar nicht entdeckt. Ne? Deshalb ist man vielleicht auch noch nicht so vorsichtig zu Werke gegangen.
An dieser Stelle ist ja dann klar, dass auf jeden Fall Ilse und Urte tot sind. Die Ermittler stellen auch schon eine Verbindung her zu Annemarie und also Annemarie Schröder und ihrer Mutter. Sie können ihm ja aber noch nicht so richtig viel nachweisen, weil er selber hat sie auch nicht gestanden. Reicht das denn jetzt schon, dass sie ihn vor Gericht bringen können?
Ja, also es kommt zu langen Ermittlungen. Und auch ohne, dass man die anderen Leichen oder Leichenteile findet, wird dann Anfang 1970 der Prozess eröffnet. Aber es wird tatsächlich ein reiner Indizienprozess, denn er beteuert seine Unschuld beziehungsweise schweigt erstmal in dem Verfahren. Und es ist eigentlich am Ende einer der spektakulärsten Mammutprozesse, die es überhaupt gab in den 70er Jahren. Also ich kann mal ein paar Zahlen nennen. Es waren 52 Verhandlungstage, 250 Zeugen, die gehört wurden. Und allein 20 Sachverständige haben Gutachten vorgelegt. Also, wie gesagt, Anfang der 70er, Anfang der 70er wurden sie verhaftet, dann gab es die Ermittlungen, dann ging der Prozess los und die Verurteilung kam dann erst am 24. Mai 1973. Da sieht man mal, wie lange das Ganze ging mit den Ermittlungen und den Verfahren.
Du hast ja auch schon ein paar Gerichtsprozesse als Reporter begleitet, Sven. Gib doch mal so eine Einschätzung, wie viele Verhandlungstage gibt es so in der Regel, gerade wenn das jetzt vielleicht um so extreme Verbrechen geht wie Mord oder so. Gibt es da so eine Range so von bis? Was ist da so gewöhnlich? In wie vielen Verhandlungstagen wird das so abgewickelt, so ein Prozess?
Also man muss sagen, so ein Prozess mit einem wirklich Serienmörder, sowas gibt es natürlich wirklich nur ganz, ganz selten, zum Glück. Ja, es kommt auch so, dass vielleicht alle paar Jahrzehnte überhaupt mal auf, da hat man da nicht so den Vergleich. Aber bei anderen durchaus auch schweren Straftaten kommt es immer ein bisschen darauf an, wie komplex ist der Fall. Aber es gibt auch wirklich ja schwere, große Straftaten, die haben dann 3, 4, 5 Verhandlungstage. Also 52 ist schon wirklich sehr viel.
Das ist schon sehr lang. Auch 250 Zeugen. Das sind schon wirklich sehr viele, auch was da an Akten zusammengekommen sein muss.
Ja.
20 Sachverständige legen Gutachten vor, also allein so ein Gutachten hat ja schon wirklich viele Seiten. Wahnsinn, was sie da zusammengetragen haben.
Musste man natürlich aber auch, weil er ja, wie gesagt, immer noch nicht gestanden hat. Er hat auch am Anfang nicht geredet. Erst später, als er dann gemerkt hat, oh, Ja, die Schlinge zieht sich zu. Wahrscheinlich läuft es doch auf eine Verurteilung hinaus. Ich erinnere nochmal, was ich am Anfang erzählt habe. Er hat ja am Anfang noch gescherzt und noch gesagt, wenn er freikommt, geht er dann auf Reisen mit der Richterin und so weiter. Und jetzt merkt er aber, es läuft nicht so gut für ihn. Und dann fängt er doch an zu reden. Er will dann erst noch der Ulrike ein bisschen Schuld in die Schuhe geben. Also er gesteht nicht den Mord, ne? Aber sagt weiter, er hat damit nichts zu tun. Aber er fängt an, wieder sich Ausreden auszudenken. Und er sagt zum Beispiel ganz pathetisch, an diesen Händen klebt kein Blut und keine Tinte, womit er sagen will, also weder habe er mit seinen Händen gemordet, noch irgendwas gefälscht. Aber das glaubt ihm dann auch schon keiner mehr.
Wie fällt denn das Urteil für ihn aus?
Er wird am, wie gesagt, 24. Mai 1973 wegen vierfachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Vierfacher Mord also an Annemarie Schröder und ihrer Mutter und an Ilse und Urte.
Genau, also er wird auch wegen des Mordes an den ersten beiden Frauen verurteilt, auch wenn deren Leichen niemals gefunden werden. Er kommt dann ins Gefängnis nach Hamburg und auch da, das ist tatsächlich, sagt wirklich wieder viel über ihn aus, versucht er wieder durch Betrügereien immer noch, dass er wieder herauskommt. Also er baut wieder Verbindungen zu Frauen auf. Es steht nun zugeschrieben, was das für Frauen sind. Vermutlich könnte es sein, es gibt ja manchmal so Fälle, wo dann berühmte Verbrecher Post von draußen kriegen, sogar Liebesbriefe, und dass er so wieder Frauen kennengelernt hat, die ihn besucht haben im Gefängnis. Auf jeden Fall fälscht er wieder Briefe. In diesem Fall fälscht er Briefe dann von der verschwundenen Annemarie Schröder, in der sie angeblich schreibt, sie wäre irgendwo im Ausland, könne aber nicht sagen, wo. Und es würde ihr aber wirklich das Herz brechen, ihn im Gefängnis zu sehen, wo er doch nichts getan hätte. Und dann fälscht er wieder ihre Unterschrift und überredet dann diese Frauen, die er kennengelernt hat, diese Briefe irgendwo einzuwerfen, damit die dann an das Gericht geschickt werden. Aber also diesen Humbug glaubt ihm natürlich niemand. Und so bleibt er in Haft, bis er 1982 an Herzversagen stirbt.
Damit ist die Geschichte von dem Blaubart von Fehmarn vorbei, aber seine Lebensgeschichte. Du hast jetzt am Anfang noch gesagt, Sven, dass es noch einen zweiten Verbrecher gibt, der mit Imiella in Verbindung steht. Was hat es damit auf sich? Ist es jetzt an der Zeit, damit mal rauszurücken, oder?
Ja, tatsächlich, das könnten wir jetzt, kann ich jetzt mal erzählen. Es ist aber nicht so, dass in seinem Fall, in dem Fall des Blaubart von Fehmarn, ist noch einen geheimnisvollen zweiten Täter gab, sondern wir springen jetzt weiter voran. Und zwar gut 20 Jahre, beziehungsweise sogar fast 30 Jahre nach dem Urteil. Und da gehen wir auf die Insel Großbritannien. Wir gehen nach England und dort sucht die Polizei Scotland Yard, also die Kriminalpolizei, einen Serienvergewaltiger. Und das ist ein Mann, der also wirklich sehr schreckliche und sadistische Taten begeht, die ich ja auch nicht schildern möchte, aber er kriegt von den Medien so Beinamen wie das gesichtslose Monster. Und mit tatsächlich 150 Ermittlern suchen sie diesen Mann und fassen ihn schließlich auch. Und zwar durch eine DNA oder durch einen DNA-Test, durch einen Massentest, bei dem sehr viele Männer aufgefordert werden, eine Speichelprobe abzugeben. Und da gibt es am Ende einen Treffer. Und so kann dann dieser Mann verhaftet werden. Und im März 2004 wird er dann auch verurteilt, und zwar zu 7-mal lebenslang.
7-mal lebenslang? Was muss man sich darunter vorstellen? Sowas gibt es in Deutschland nicht, oder? Da gibt es nur lebenslang.
Genau, bei uns gibt es ja noch dann besondere Schwere der Schuld und die Sicherheitsverwahrung. Aber ich denke, man kann sich schon da vorstellen, dass er wirklich nie wieder rauskommt. Und das ist tatsächlich auch gut so. Denn also er geht als einer der schrecklichsten Vergewaltiger in die Geschichte der britischen oder in die britische Kriminalgeschichte ein. Allein 10 Vergewaltigungen werden ihm nachgewiesen. Und er weist dabei ein hohes Maß an Sadismus. Und jetzt kommt es natürlich noch zu diesem Zusammenhang. Die Frage ist, warum, was hat dieser Fall 30 Jahre später damit zu tun? Tatsächlich berichten auch wir in den Lübecker Nachrichten über diesen Fall aus Großbritannien, denn der Täter war 1954 in Lübeck geboren und ist dann später mit seiner Familie nach Großbritannien ausgewandert. Und sein Name war Tony Imiella. Unser Serienmörder hier von Viermann ist nämlich der Cousin des Vaters von diesem Tony Michela.
Wow. Da fragt man sich natürlich erstmal, ob es da sowas wie das Verbrechergehen gibt. Liegt das bei den Emielas in der Familie?
Ja, tatsächlich haben die Kollegen sich damit sich auch gefragt, also kann denn sowas Zufall sein? Und haben ein Interview mit dem damaligen Leiter des Instituts für Humangenetik der Uniklinik Lübeck geführt. Und also das kann man vielleicht schon mal tatsächlich vorweg sagen. Also es gibt kein Verbrechergen und niemand, der jetzt vielleicht einen Verbrecher in der Familie hat, muss deshalb fürchten, dass andere Familienmitglieder auch dazu neigen. Also etwas gibt es nicht. Aber was der damalige Leiter des Instituts gesagt hat, es gibt halt einen Zusammenhang. Es kann natürlich Gene geben, die quasi die Ausprägung einer sozialen Auffälligkeit begünstigen. Und das kann natürlich in einzelnen Fällen dann auch zu Gewalttätigkeit führen, ne? Aber halt nie nur allein aufgrund der Gene, sondern da hängt immer ganz viel mit dran, ganz viel Umweltfaktoren, frühkindliche Geborgenheit, Erziehung, wie man aufwächst, das soziale Umfeld, also das alles spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, so dass er sagt, also das wirklich hier ist in einer Familie, ist ja auch eine etwas entferntere Verwandtschaft, zwei so ja schwere Verbrecher gibt, die ja beide sich durch eine hohe Skrupellosigkeit auszeichnen. Das kann also auch wirklich, eigentlich kann auch reiner Zufall sein. Natürlich kann man es nicht ausschließen, dass man hier eine ähnliche genetische Konstellation hat und dazu vielleicht noch ein ähnliches soziales Umfeld, was dann wiederum zu, in Anführungsstrichen, ähnlichen Verhaltensstörungen geführt haben soll. Aber das wäre wirklich reine Spekulation und ist wohl, also kann genauso gut auch einfach nur ein Zufall sein.
Also so wie du das schilderst, Sven, finde ich, klingt das schon wirklich nach einem, wenn auch erstaunlichen, aber nach einem Zufall. Weil man muss ja auch bedenken, dass der Tony Emiela, der ist ja 1954 geboren. Das war ja einige Jahre nach...
25 Jahre, genau, Vierteljahrhundert 25, später.
Vierteljahrhundert, ja, das klingt sehr viel dann. Mhm. Genau, also der ist in einer ganz anderen Zeit geboren als unser Arvid Emiela. Und alleine das schafft ja schon ganz unterschiedliche, ja, gesellschaftliche Verhältnisse. Gut, über die Familie an sich können wir jetzt nicht viel sagen, weil das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so bekannt, wie der da aufgewachsen ist. Aber die sind ja auch dann ausgewandert nach Großbritannien. Und das heißt, diese ganze Lebensgeschichte und die ganzen Umstände, unter denen Tony Emiela aufgewachsen und groß geworden ist, sich entwickelt hat, sind ja wirklich komplett andere als bei Arvid Emiela.
Das stimmt. Unten, was man nicht aussah. Und das Motiv ist ja auch ein anderes. Bei Arvid ging es ja um Habgier. Also da ging es nicht, also soweit man weiß, zumindest ging es nicht um eine Lust am Töten oder so, sondern es ging wirklich um Habgier, um Geldgier und das Töten war ein Mittel zum Zweck. Und bei Tony Emiela war es ja wirklich eine sadistische Veranlagung.
Genau, bei Arvid Emiela hat man das ja auch daran gesehen, dass er zum Beispiel Ulrike Roland ja gar nichts getan hat. Also wenn es ihm jetzt nur ums Töten gegangen wäre, dann hätte er sie ja vielleicht auch umgebracht oder so. Aber bei ihr gab es ja in dem Sinne gar nichts zu holen für ihn. Sie war ihm vielleicht auch gar nicht im Weg. Er hat sich dann eher an ihre Tante und ihre Cousine halt daran gemacht. Und mit ihr hatte er dann gar nichts.
Genau, es ist also eine ganz unterschiedliche Motivlage. Wie auch immer, wir werden es nie erfahren. Es ist nur, trotzdem ist es natürlich eine Verbindung, in der dieser Name zweimal auftaucht, die schon irgendwie sehr unheimlich ist.
Ja, das stimmt. Schon gruselig. Vor allem dann so weit weg auch von hier, ne? Ich meine, gut, wenn es jetzt hier passiert wäre, wäre es auch gruselig natürlich gewesen. Aber wenn man das dann so hört aus Großbritannien und dann, Moment mal, da kommt irgendwie von hier und hier gab es auch einen Verbrecher mit dem Namen. Das ist schon wirklich ein sehr mysteriöser Zufall, sagen wir mal so. Aber auch an der Stelle nochmal wirklich wichtig zu sagen, was du auch gesagt hast, Sven, dass es eben nicht dieses Verbrechergehen gibt, weil sonst könnte man natürlich auch schnell Leute verurteilen, nur weil in der Familie irgendwo im Verwandtenkreis jemand ist, der vielleicht mal ein Verbrechen begangen hat. Und es muss ja nicht mal ein Mord oder so gewesen sein wie in diesem Fall, sondern es kann ja auch jemand sein, der klaut oder so und man dann gleich den Rest der Familie auch abstempelt. Das geht natürlich nicht, ne? Also das ist totaler Quatsch.
Nein, und man sieht ja auch, es gibt ja auch genug Beispiele, wo man was ich Geschwister hat, die sich total unterschiedlich entwickeln, wo jemand vielleicht der eine Verbrecherkarriere macht und der andere ein ganz sozialer Mensch ist. Genau, das ist wichtig, das nochmal zu sagen. Trotzdem denke ich, wir können aber aus diesem Fall einiges lernen. Also ich habe für mich mal danach darüber nachgedacht, also was so mein Fazit wäre. Und ich finde, also einmal, was ich sehr auffällig fand, ist, dass man hier wirklich gesehen hat, dass jemand, der vielleicht ganz besonders vornehm, intelligent, charmant ist, dass das wirklich nichts zu bedeuten hat, sondern eine reine Maske sein kann. Und dass gerade hinter diesen so sehr sympathischen Leuten manchmal halt auch das Böse schlummern kann. Und das Zweite ist, dass natürlich, wenn jemand versucht, die Kontrolle über das Vermögen jemand anderes, ja, von jemand anderem zu gewinnen, dann ist schon Skepsis angebracht und man hätte sich gewünscht, dass die, ja, seine Opfer da skeptischer gewesen wären. Leider waren sie es nicht.
Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Sven. Ich würde aber auch gerne nochmal sagen, im Rückblick ist man natürlich immer schlauer. Und wir sehen jetzt hier die Fakten. Wir gucken uns aber auch vor allem das Verbrechen an und natürlich die Motive von Avid Emirla. Was wir jetzt gar nicht erlebt haben, wo wir gar nicht so einen tiefen Einblick haben, ist natürlich all diese Momente, die er mit diesen Frauen zusammen verbracht hat, wo er sie um den Finger gewickelt hat, wo er ihr Vertrauen gewonnen hat, wo die vielleicht Zweisamkeit ausgetauscht haben. Für uns sieht das jetzt so aus, ach ja, die waren irgendwie ein bisschen naiv, blauäugig, vielleicht blauäugig, haben ihm geglaubt, wie konnten sie das tun? Das mag jetzt vielleicht der ein oder andere denken. Aber das sind natürlich alles auch Taten, die er über Wochen, Monate, teilweise Jahre dann aufgebaut hat. Und er hat diese Menschen einfach manipuliert. Und das kann auch heute noch jedem, würde ich sagen, passieren, wenn man an den falschen Menschen gerät. Und ich möchte nochmal sagen, dass auch das nicht die Schuld der Opfer ist. Ne? Also, dass man nicht sagen soll, ach, naja, die haben dem geglaubt, du selber schuld oder sowas. Ne? Auf gar keinen Fall, sondern das ist immer der Verbrecher, der die Schuld hat und der die Leute manipuliert hat. Ne? So, das ist einfach, und das kann auch heute noch passieren. Natürlich kann man sagen, ja, passt auf, wenn die Leute halt euer Vermögen wollen oder so, aber am Ende manchmal, ja, kann man vielleicht in so eine Situation geraten, das ist dann wirklich ganz schlimm, aber die Opfer trifft nie die Schuld oder so in dem Fall, ne? Also,
nein, also nicht nur in dem Fall, es gibt ja auch, wir haben ja auch hier bei uns schon Fälle behandelt, wo es zum Beispiel um Trickbetrug geht und so weiter, also da muss man wirklich natürlich sagen, die Opfer trifft nie eine Schuld, es kann einfach nur, man kann halt warnen oder auch von einem Misstrauen zu sein. Aber es gibt halt auch einfach Menschen, die sind so manipulativ, da fällt man eben drauf rein. Ne? Und wie du schon sagst, das kann jedem passieren. Und wir hoffen einfach nur, dass es wirklich keinem passiert. So ein Fall wie dieser hier ist natürlich ohnehin wirklich was. Also das passiert ganz, 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 ganz selten.
Ja.
Muss man auch mal dazu sagen, das ist ja nicht kein Alltag. Aber wie wir eben sagen, es gibt Trickbetrüger, es gibt normale Heiratsschwindler, die einfach ans Geld wollen und ja, da kann man einfach nur hoffen, dass man nicht an so jemanden gerät.
Ganz genau. Ich habe jetzt nochmal zum Schluss eine Frage, Sven, die mir gerade noch in den Sinn gekommen ist. Weißt du, was aus Ulrike Roland geworden ist? Die ist ja, glaube ich, in der ARD-Doku auch zu Wort gekommen und hat da persönlich erzählt. Wie hat die das verarbeitet? Du hattest das vorhin schon mal so kurz angesprochen, aber das würde mich doch nochmal ein bisschen genauer interessieren, weil wenn man sich vorstellt, man hat mit jemandem zusammengelebt, der ja wirklich ein Serienmörder ist oder auch generell einfach ein schweres Verbrechen begangen hat, das muss doch auch irgendwie hart sein für einen selber, wenn man das nicht mitgekriegt hat, oder?
Ja, ich fand also in der Doku, die war ja von 2004, ich weiß nicht, was später aus ihr geworden ist, aber ich fand, sie wirkte doch wirklich sehr klar und reflektiert und wirkte auf mich wie jemand, der das zumindest nach außen verarbeitet hat und dann sein Leben gelebt hat und leben konnte. Aber sie hat ja auch deutlich gemacht, dass es für sie nie, ja, dass sie es nie so ganz verstehen konnte, dass es für sie immer zwei Menschen geblieben sind. Also der Täter, von dem sie wusste, dass er natürlich so ein Täter war, und aber der Mensch, mit dem sie zusammen gelebt hat, und sie hat diese beiden nie übereinbekommen. Ne?
Dann würde ich sagen, Sven, bedanke ich mich dass du uns diesen Fall erzählt hast und dass du so ausführlich ausgearbeitet hast, dass wir heute einen Einblick da reinbekommen haben in diese Geschichte.
Damit das habe ich gern gemacht und ich danke dir für deine Fragen und dann bleibt uns den Zuhörern und Zuhörern noch zu sagen. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Ganz genau. Und natürlich die Doku und alles, was die LN dazu berichtet haben und unsere weiteren Quellen werden wir natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da auch nochmal reinschauen. Vielleicht haben wir auch noch das ein oder andere Bild. Das war ja heute auch hier Thema. Und dann genau, können Sie sich da noch weiter informieren über den Fall, wenn Sie möchten.
Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
Das machen wir. Genau.
Bis dann.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.